Zur Erinnerung an Stanislaw Lem und sein erstes Werk lesen wir aus dem Roman Das Hospital der Verklärung, die Seiten 241 bis Seite 248.
Krauters sagte noch immer nichts. Paschiakowski stand auf. Er war ruhig, nur seine Augen fieberten. Jetzt trat Stefan auf ihn zu. »Herr Adjunkt, wir müssen uns entscheiden. Man müsste einige Kranke verstecken.« »Ich meine sogar alle, die bei Besinnung sind«, erwiderte der Adjunkt. »Die wertvollsten könnte man«, begann Regie zögernd. »Vielleicht sollte man alle Rekonvaleszenzen freilassen. Sie haben keine Papiere. Auf dem Bahnhof werden sie sofort geschnappt.« »Also dann, wen verstecken?«, fragte Krzysztof gereizt. »Nun, ich sagte doch, die wertvollsten«, wiederholte Regie. »Ich habe nicht über Wert oder Unwert zu entscheiden. Es geht darum, dass sie die anderen nicht verraten. Und nur darum«, sagte Paschiakowski. »Also doch eine Selektion. Bitte gehen Sie jetzt auf Ihre Abteilung. Und Sie, Kollegin, sind so gut und weihen das Pflegepersonal ein.« Alle drängten zur Tür. Paschiakowski hielt sich abseits, mit beiden Händen auf einen Stuhl gestützt. Stefan, der als letzter hinausging, hörte ihn flüstern. »Wie bitte?«, fragte er in dem Glauben, Paschiakowski habe zu ihm gesprochen. Aber der Greis hörte seine Frage nicht. »Sie werden solche Angst haben«, murmelte er fast ohne Atem. In dieser Nacht kam niemand zum Schlafen. Die Selektion erbrachte ein recht zweifelhaftes Ergebnis. Etwa 20 Kranke, und auch da konnte sich keiner verbürgen, dass ihre Nerven standhalten würden. Die inoffizielle Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den gesamten Komplex. Josef, der Jüngere, lief mit wehenden Kittelschößen herum, bemühte den Adjunkten, keinen Schritt von der Seite zu weichen, und stammelte unausgesetzt etwas von Frauen und Kindern. Auf der Frauenstation tanzte eine halbnackte Menge mit dünnen, verzweifelten Winseln in einer trüben Wolke von Staub und Bettfedern. Stefan und Statzek hatten die mageren Vorräte der kleinen Apotheke innerhalb zweier Stunden fast völlig aufgebraucht, indem sie das bisher sorgsam gehütete Luminal und Scopolamin mit vollen Händen verteilten. Übrigens mit sehr mäßigem Erfolg. Stefan nahm selbst Verschluck aus der großen Bromflasche. Das forderte Regies Spott heraus, denn er zog den Spiritus allen Medikamenten vor. Etwas später beobachtete Stefan, wie sich Marzeljewski zum Tor hinausschlich, beladen mit zwei schweren Koffern und einem Rucksack, der vollgestopft war mit den Karteikarten zu seiner Arbeit über die Genies. Krauters verschwand noch vor Mitternacht in seiner Wohnung. Das Chaos wuchs von Minute zu Minute. Jeder Pavillon brüllte in einer anderen Stimmlage, Resultate aus dem Schrei vieler Kehlen. Stefan rannte ganz unsinnig mehrere Male auf sein Zimmer, wobei er an der Tür des Professors vorüberkam. Ein schmaler Lichtstreifen schimmerte durch die Ritze, aber kein Laut drang heraus. Anfangs schien es undurchführbar, die Kranken auf dem Anwesen zu verstecken. Paschiakowski indes stellte die Ärzte vor vollendete Tatsachen, indem er kurzerhand 11 Schizophrene im Gerätehaus und 3 in seiner Wohnung unterbrachte. Die Tür verrammelte er mit einem Schrank, der dann wieder abgerückt werden musste, weil der angeblich gesündeste Schizophrene einen Anfall bekam. In der Eile bröckelte beim Wegschieben des Schrankes ein beträchtliches Stück Putz ab, und Paschiakowski bemühte sich eigenhändig, die Stelle mit einem kleinen Vorhang zu verdecken. Stefan stürzte einige Male die Treppe hinauf in seine Behausung. Wäre nicht die allgemeine Aufregung gewesen, dann hätte ihn der Anblick des Greises vielleicht freuen können, der da ein Dutzend Nägel im Mund auf einem von Josef krampfhaft festgehaltenen Stuhl balancierte und die Portiere festmachte. Es wurde verfügt, dass die Kranken nur bei den Ärzten versteckt werden sollten, die wenigstens 2 Zimmer besaßen. Also kamen lediglich Krauters und Roger in Frage. Der Letzte, der schon tüchtig angetrunken war, erklärte sich bereit, einige Leute aufzunehmen. Mittlerweile war Stefan in den Saal gegangen, um seinen jungen Bildhauer herauszuholen. Als er die Tür öffnete, geriet er in einen Haufen brüllender Menschen. Lange Lakenfetzen wirbelten um die wenigen Lampen, die noch heil waren. Gellende Pfiffe und ein vielstimmiges Hähnekrähen übertönte das allgemeine Tosen. Und etwa alle 10 Sekunden der schrille Schrei von einer schier berstenden Kehle ausgestoßen. »Der punische Krieg findet im Schrank statt!« Durch Wolken übel riechender Federn wartend, versuchte Stefan, sich an den Wänden entlang durchzuschlagen. Zweimal wurde er umgestoßen und stolperte Passikowiak vor die Füße, der in unvorstellbar großen Sätzen über die Diele fegte, als wollte er die Schwerkraft überwinden. Blind in ihrer Wut vollführten die Wahnsinnigen diabolische Verrenkungen, prallten mit knirschenden Knochen gegen die Wände, krochen unter die Betten, unter denen dann ihre zappelnden Beine hervorragten. Nur weil Stefan ab und zu in der Ecke oder vor der Tür verharrte, gelang es ihm, den Saal zu erreichen, in dem der Junge schlief. Als er ihn gefunden hatte, musste er von seinen Fäusten Gebrauch machen, um sich Ausgang zu verschaffen. Doch plötzlich sperrte sich der Junge weiterzugehen und zerrte Stefan zurück in die Ecke. Hier holte er unter dem Strohsack ein Paket hervor, das in ein grobes Tuch gehüllt war. Dann aber ließ er sich widerspruchslos zur Türe führen. Stefan atmete auf, als er sich mit abgerissenen Knöpfen und mit Nasenbluten im Flur wiederfand. Das Gebrüll hinter der Tür wurde immer lauter. Er übergab den jungen Josef, der in Maschlewskis Wohnung ein Versteck einrichten half, und ging von neuem nach unten. Auf dem Treppenabsatz merkte er, dass er etwas in der Hand hielt. Das Paket, das der Junge ihm anvertraut hatte. Stefan steckte es unter den Arm, nahm eine Zigarette und sah mit Schrecken, wie ihm beim Anzünden die Hände zitterten. Als die versteckten Patienten schließlich vom dritten Anfall heimgesucht wurden, verabreichte Paschiakowski, der allgegenwärtig schien, jedem eine Dosis Luminal. Es graute schon. Da konnten mehr als 30 Kranke in einen narkotischen Schlaf versenkt, endlich in den drei Wohnungen eingeschlossen werden. Paschiakowski selbst vernichtete ihre Karteikarten, ohne Stefans ängstliches Händeringen zu beachten. Er stand vom Boden auf und schloss den Ofen, in dem er die Papiere verbrannt hatte. Während er sich die rußigen Hände abwischte, sagte er, »Das nehme ich alles auf meine Kappe.« Dr. Nosiljewska folgte dem Adjunkten auf Schritt und Tritt, blass aber beherrscht. Für Pfarrer Nüskljober wurde in aller Eile die Stelle eines Anstaltsgeistlichen eingerichtet. Sein durchdringendes Flüstern war aus der dunkelsten Ecke der Apotheke zu hören. Er betete. Stefan, der ziel- und planlos durch die Korridore raste, ließ Sekulowski beinahe in die Arme. »Hören Sie, Doktor«, rief der und hielt ihn am Mantel fest, »wäre es nicht möglich, dass man mir einen Arztkittel gibt? Sie wissen doch, ich bin in der Psychiatrie bewandert.« Er lief hinter Stefan her, als wolle er mit ihm Fangen spielen. Stefan blieb schnaufend stehen und überlegte. Schließlich sagte er, »Warum nicht? Es ist sowieso alles einerlei. Wenn man es für den Pfarrer machen konnte, wird es auch für Sie gehen.« Aber andererseits? Sekulowski ließ ihn nicht ausreden. Jeder versuchte, den anderen zu überschreien. So gelangten sie an die Treppe. Paschiakowski stand im Zwischenstock und erteilte den Pflegern die letzten Anweisungen. »Und ich sage, man muss sie alle vergiften«, schrie Kretschotschek mit feuerrotem Kopf. »Das wäre nicht nur Unsinn, sondern ein Verbrechen«, erwiderte Paschiakowski. Große Schweißperlen rannen ihm von der Stirn und glitzerten in den weißgefiederten Brauen. »Vielleicht wird Gott noch alles zum Guten wenden. Was dann? So aber setzen wir 30 unnötig der Gefahr aus und uns mit.« »Nehmen Sie doch diesen Rotzjungen nicht ernst«, warf Regier verächtlich ein, der im Hintergrund stand. Aus seiner Kitteltasche lugte eine Flasche Spiritus. »Sie sind ja betrunken.« Herr Adjunkt, mischte sich Stefan ein, den Sekulowski in Paschiakowskis Nähe gedrängt hatte. »Die Sache ist die, nun ich weiß nicht, ob es ratsam wäre«, meinte Paschiakowski, als er sich Sekulowskis Vorschlag angehört hatte. »Sie hätten sich doch lieber in meiner Wohnung verbergen sollen.« Er wischte sich die Stirn mit einem weißen Tuch. »Nun gut, von mir aus. Einen Augenblick, Frau Doktor, liebe Kollegin, Sie haben ja schon Übung in solchen Eintragungen.« »Schon gut, ich eile, das Buch zu fälschen«, erwiderte die Nosiljewska mit ihrer angenehm hellen Stimme. »Kommen Sie mit?« Sekulowski trabte hinter ihr her. »Ach so, noch etwas«, sagte Paschiakowski. »Jemand muss zu Kauters. Ich selbst möchte eigentlich nicht gehen. Es passt nicht so recht.« Er wartete, bis die Nosiljewska aus der Kanzlei zurück war. Sekulowski trieb sich bereits in Stefans weißem Kittel überall im Gebäude umher. Sogar seinen Hörer hatte er in die Tasche gesteckt. Als er jedoch vor der Verbindungstür zwischen den Gebäuden angelangt war und das Geheul der Verdammten hörte, floh er eilends in die Bibliothek. Stefan war todmüde. Er sah sich im Flur um und machte eine resignierende Handbewegung. Dann schaute er aus dem Fenster, ob nicht schon der Morgen graute, und ging in die Apotheke, um einen Schluck Brom zu nehmen. Er kramte gerade zwischen den Flaschen in den Regalen, da näherten sich leichte Tritte. Es war Chladkowski, der in seinem schwarzen, losen sitzenden Anzug auf der Schwelle stand. »Magnifizenz!« Stefans Anwesenheit schien dem Professor nicht zu behagen. »Nein, ich brauche nichts, gar nichts«, wiederholte er und blieb eine Weile an der Tür stehen. Chladkowski war bleich und machte einen kranken Eindruck. Er vermied es, Stefan in die Augen zu sehen. Er machte eine Bewegung, als wolle er umkehren, legte sogar schon die Hand auf die Türklinke, trat dann aber kurz entschlossen ganz dicht an Stefan heran. »Ist Zyankali da? Wie bitte? Ich meine, haben wir Zyankali hier in der Apotheke?« »Ach so, ja, natürlich«, murmelte Stefan, ohne seine Gedanken sammeln zu können. In seiner Bestürzung ließ er eine Dose Luminal fallen, die am Boden zerschellte. Er wollte sich bücken, um die Scherben aufzulesen, richtete sich aber wieder auf und sah den Professor abwartend an. »Der Schlüssel hängt hier, Eure Magnifizenz. Hier!« Das Zyankali stand mit den anderen Giften in einem Wandschränkchen unter Verschluss. Der Professor zog eine kleine Schublade heraus und wählte umsichtig ein leeres Pyramidonröhrchen. Dann nahm er einen Napf aus dem Fach, entfernte den Pfropfen mit einer Schere und streute vorsichtig etwa ein Dutzend weiße Kristalle in das Röhrchen, korkte es wieder zu und steckte es in die obere Jackentasche. Nachdem er den Schrank verschlossen und den Schlüssel an seinen Platz gehängt hatte, wandte er sich zum Gehen. Doch drehte er sich noch einmal um. »Bitte sprechen Sie zu niemandem darüber.« Plötzlich ergriff er Stefans Hand, presste sie mit seinen kalten Fingern und sagte halblaut: »Ich bitte Sie sehr darum.« Hastig verließ er den Raum, schloss die Tür aber behutsam. Stefan stand an den Tisch gelehnt. Er spürte noch den Druck von Chladkowskis Fingern. Er besah sich seine Hand genau. Dann kehrte er an den Schrank zurück, nahm das Brom heraus und verharrte eine graue Weile mit gehobener Flasche. Vor kurzem noch hatte er Chladkowskis schmächtige Greisenbrust durch das halboffene Hemd gesehen. Jetzt wurde er die Erinnerung an das Märchen vom mächtigen König nicht los. Dieser König herrschte über ein riesiges Reich. Seine Stimme gehorchten Völker im Umkreis von 1000 Meilen. Als er einmal erschöpft auf seinem Thron einschlief, beschlossen seine diensteifrigen Höflinge, ihn zu entkleiden und in die Schlafgemächer zu tragen. Sie nahmen ihm den Hermelinmantel ab, unter dem ein goldbestickte Purpurrobe leuchtete. Als sie auch diese abgenommen, prangte darunter ein Seidengewand, das mit Sonnen und Sternen besät war. Unter diesem schimmerte ein Kleid, ganz aus Perlen. Das folgende war mit Rubinblitzen bestickt. So zogen sie ein Kleid nach dem anderen aus, bis ein großer, funkensprühender Haufen vor ihnen lag. Da sahen sie sich entgeistert an und riefen laut: »Wo ist unser Herrscher?« Denn die unzähligen, kostbaren Gewänder bargen keine Spur von Leben. Das Märchen hieß: »Wie eine Zwiebel gehäutet wird« oder »Von der Majestät«.